Ja, man müsste mal was unternehmen, oder? Könnte man da nicht was ändern? Jemand sollte mal was tun. Oder noch viel bekannter, was würde Jesus tun? Gibt sogar als Armband. Ja, was würdest du tun, Herr? Sind das manchmal auch deine Worte, deine Gebete, wenn du vor großen Herausforderungen stehst? Habt ihr bemerkt, dass diese Aussagen immer solche Formulierungen wie müsste, könnte, sollte und würde beinhalten? Das ist die Wunschform, der Konjunktiv. Häufig sind solche Formulierungen aber Motivationskiller. Und es passiert dann letztendlich wenig bis nichts. Was würde Jesus tun? Wir können eine bessere Frage stellen, nämlich, was hat denn Jesus konkret getan? Unser Abschnitt von heute beginnt ein paar Verse vor dem Beginn des 10. Kapitels. Und das ist eine Absicht. Die Kapitelgrenzen sind ja später erst hinzugekommen. Die Heilungen durch Jesus haben ja schon vielen Menschen geholfen. Aber gleichzeitig sieht Jesus ein noch viel größeres Problem. Es sind einfach nicht genügend Leute da, die Verantwortung übernehmen wollen. Und in Matthäus 9, Vers 36, da ist es wie folgt formuliert. Als er Jesus die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Wer seine Bibel kennt, der weiß, das ist kein neues Problem in Israels Geschichte. Schon Hesekiel, der priesterliche Prophet, hat Folgendes geschrieben. Das ist Hesekiel 34, wenn ihr das notieren wollt. Und er schimpft mit den Leitern des Volkes und sagt, den Schwachen habt ihr nicht geholfen, die Kranken nicht gesund gepflegt, gebrochene Glieder nicht geschient, versprengte Tiere nicht zurückgebracht und verloren gegangene nicht gesucht. Mit Härte und Gewalt habt ihr über sie geherrscht. Da verliefen sie sich, denn sie hatten ja keinen Hirten und vielen Raubtieren zum Opfer. So zerstreuten sich meine Schafe und irrten im ganzen Land umher, auf Bergen und Hügeln. Niemand fragte nach ihnen und niemand suchte sie. Ja, ein wenig später kündigt Gott dann durch Hesekiel an, ich werde gegen die Hirten vorgehen und meine Schafe von ihnen zurückfordern. Ich mache Schluss mit ihnen. Sie dürfen meine Schafe nicht länger weiden. Sie sollen auch sich selbst nicht mehr weiden können. Meine Schafe reiße ich aus ihrem Rachen. Sie sollen ihnen nicht länger zum Fraß dienen. So spricht Jahwe der Herr, passt auf, ich selbst werde jetzt nach meinen Schafen sehen und für sie sorgen. Wie ein Hirt seine Herde wieder zusammensucht, wenn sich die Schafe zerstreut haben, so will auch ich mich meiner Schafe annehmen. Ja, ist euch aufgefallen, wie entschieden Gott reagiert? Wie er reagieren will und wird. Er gebraucht nicht die Wunschform, den Konjunktiv. Gott denkt nicht nur theoretisch über seine Pläne nach, er handelt praktisch. Aber wenn man solche Verheißungen liest, klingen sie für euch nicht auch manchmal ein bisschen wie zurücklehnen? Schließlich wird Gott das ja machen. Wir sehen uns häufig eher als die Schafe, die auf einen guten Hirten warten, oder? Mal sehen, was passiert. Wir könnten ja dafür beten. In unserem Text, zurück in Matthäus, kommt genau dieser Gedanke als nächstes. Wir könnten ja mal dafür beten. Jesus sagt zu seinen Jüngern ganz passend, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Also wir verstehen dieses Bild. Es geht nicht wirklich um Ackerbau und Viehzucht, es geht um Menschen und um Menschen, um die man sich kümmern soll. Und es gibt so wenige, die das tun. Aber falls du dich je gefragt hast, welches Gebet soll ich sprechen, was Gott bestimmt erhören wird, dann hast du es hier. Jesus empfiehlt uns diese Bitte. Gott, schick uns Arbeiter, die uns helfen, die gute Nachricht weiterzusagen. Also sagen wir, ja Herr, mach du. Wir beten, du machen. Was wird auf so ein Gebet hin passieren? Tatsächlich gab und gibt es theologische Lehrsysteme, wo Gottes Souveränität so hoch gehalten wird, dass er letztendlich alles tut und der Mensch im Prinzip passiv ist. Nach dieser Denkweise sind dann die Menschen, die Gott schließlich schickt, mehr oder weniger ferngesteuert. Er hat sie von Ewigkeit her auserwählt, sich von ihm gebrauchen zu lassen. Aber schwierig wird es dann, wenn wir fragen, was ist mit den Menschen, die Gottes Willen nicht tun? Woran liegt es? An wem liegt es? Wer ist schuld, wenn ich passiv bleibe? Nun, wir wissen aus der Schrift, dass Gott anders ist, dass Gott Menschen nicht manipuliert. Er arbeitet mit denen, die sich freiwillig rufen lassen, die Verantwortung übernehmen wollen. Und Gott weiß im Voraus, welche das sein werden. Aber es braucht die freiwillige Antwort dieser Menschen dennoch. Aber wer sind diese Freiwilligen? Wo kommen sie her? Das müssen tolle Menschen sein, oder? Ich kann kaum erwarten, sie kennenzulernen. Ihr auch, oder? Was denkt ihr, wie lange dauert es, bis Gott auf so ein Gebet reagiert und jemanden schickt? Eine Minute? Ein Tag? Ein Jahr? In unserem Text folgt die Antwort direkt nach der Kapitelgrenze. Und deswegen habe ich diese Kapitelgrenze jetzt mal bewusst ignorieren lassen. Ursprünglich gab es diese Einteilung in Kapitel und Verse nicht. Und liest man den ersten Vers von Kapitel 10 direkt nach dem letzten Vers von Kapitel 9, wird uns klar, dass die Geschichte hier nahtlos weitergeht und in die zweite große Predigt des Matthäus-Evangeliums überleitet, von der wir heute den ersten Teil uns anschauen. Eine Predigt darüber, wie wir als Jünger missionarisch wirken können. Nach der Bergpredigt in den Kapiteln 5 bis 7 folgt nun die Missionspredigt in Kapitel 10. Da rief er, Jesus, seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese, und dann folgt die Liste mit den Namen. Und in Vers 5 lesen wir, diese 12 sandte Jesus aus. Also wie hat Gott dieses Gebet beantwortet? Wo kamen die Arbeiter her? Die Arbeiter, welche Gott in seine Ernte schickt, sind nicht irgendwelche Spezialisten aus einem fernen Land, ausgebildet an irgendeiner Elite-Uni in Übersee. Nein, es sind die 12, die bereits mit Jesus gehen. Sie selbst sind in gewissem Sinne die Antwort auf ihr eigenes Gebet. Das ist irgendwie krass, oder? Diese 12 haben es ja schon eine ganze Zeit genießen können, von Jesus gelehrt zu werden. Sie sind seine Schüler, seine Jünger. Und mit der Zeit haben sie sich daran gewöhnt, dass es Jesus ist, der macht, der handelt, der anleitet. Aber jetzt sind sie dran. Urplötzlich. Und ich glaube, sie haben damit nicht gerechnet. Ja, und wie oft haben wir schon die Vorträge guter Sprecher von außerhalb genießen dürfen? Wie oft hörst du dir an, was jemand lehrt, vielleicht auch im Internet? Irgendwie ist es so, als ob du ständig zum Essen eingeladen wirst. Aber was ist, wenn Jesus kommt und zu dir sagt, gebt ihr ihnen zu essen? Also er dreht es rum. Er wird es weiter hinten im Matthäus-Evangelium dann auch mal wortwörtlich sagen. Vom Jünger zum Apostel, ja, aus Schülern, werden Ausgesandte, denn das ist es, was der Begriff Apostel bedeutet. Jemand, der ausgesendet ist. Man hört das Wort Post drin. Also muss kein Griechisch können, um diese Verbindung ja nachzuvollziehen. Aber es ist eine enorme Hochstufung, oder? Ein Upgrade, könnte man sagen. Derselbe Jesus, der in seiner Bergpredigt gesagt hat, ihr habt gehört, ich aber sage euch, der sagt hier im Prinzip, meine lieben Leute, ihr habt schon vieles gelernt, jetzt aber schicke ich euch. Los geht's. Ja, das Wort Apostel, das ist so ein besonderer Begriff. Er taucht auch nur hier im Matthäus-Evangelium auf. Und weil diese 12 zu allen Zeiten eine besondere Rolle im Reich Gottes innehaben, die sich nicht eins zu eins auf alle Christen übertragen lässt, und weil diese 12 auch so eine besondere Vollmacht bekommen haben, denken wir oft, dass die Geschichte nicht viel mit uns zu tun haben kann. Aber ich bin dem Begriff Apostel mal nachgegangen. In Apostelgeschichte 14,14 kann man sich gut merken. Dort werden plötzlich zwei weitere Personen Apostel genannt. Zum einen Paulus, nun gut, ja, wir wissen, der wurde speziell von Gott berufen. Aber im gleichen Satz wird sein Begleiter Barnabas mit ihm zusammen als Apostel bezeichnet. Barnabas, wer war das? Ein vorbildlicher Christ. Aber keiner der ursprünglichen 12, aber jemand, der sich aussenden ließ auf eine Missionsreise. Er war ein Ausgesandter. Auch im Philipperbrief taucht plötzlich noch ein Apostel auf. Der griechische Begriff Apostolos steht dann da. Ein Mann namens Epaphroditus, also ziemlicher Zungenbrechername, aber Epaphroditus wird von Paulus Gesandter genannt. Er nennt ihn euren Gesandten und Diener meiner Not. Ich weiß nicht, ob Epaphroditus besondere Visionen und Offenbarungen bekommen hat. Wir lesen nichts davon. Aber er hat sich von seiner Heimatgemeinde in Philippi als Helfer zu Paulus schicken lassen und Paulus hat es genossen, hat ihn dann aber nach einiger Zeit wieder nach Philippi zurückgeschickt. Jeder, der sich also von Gott beauftragen lässt, in welchem Umfang auch immer, ist in diesem Sinne ein Apostel. Nicht wie die ursprünglichen 12, aber vielleicht eher im Sinne von Jesaja 6, Vers 8, wo es heißt, hier bin ich, sende mich. Und wenn du dieses Wort von Jesaja in einer griechischen Übersetzung lesen würdest, da würde für das Wort senden wieder dieses Wort Apostello dastehen. Also hier bin ich, gebrauche mich als einen Ausgesandten. Die Frage ist nur, wie viel Zeit muss denn eigentlich vergehen, dass jemand, der sagt, ich bin ein Schüler von Jesus, auch sagen kann, ich fühle mich auch von Jesus ausgesandt. Wie viel Zeit muss vergehen, bis jemand bereit ist, mehr zu sein als ein Schüler? Aber ich habe das doch noch nie gemacht, kommt dann die Reaktion. Ich bin noch nicht so weit. Und es klingt für mich wie das, was Schüler oft gegen Ende der langen Sommerferien sagen. Ist es dann wieder da, dieses Sonntagnachmittag-Gefühl, wenn man weiß, morgen geht es wieder los. Aber es ist doch im Prinzip egal, wie lang die Vorbereitungszeit war, oder? Auch nach 8 oder 12 Wochen Sommerferien, wenn es das in irgendeinem Land gäbe, würden immer noch Schüler sagen, ich bin noch nicht bereit für die Schule. Und auch nach Jahrzehnten an Unterweisung und der Lehre des Herrn gibt es immer noch Christen, die sagen, ich weiß nicht, was ich über meinen Glauben erzählen soll, wie ich über meinen Glauben erzählen soll. Im Hebräerbrief Kapitel 5, ziemlich spät und weit hinten im Neuen Testament, lesen wir folgende Ermahnung. Hebräer 5. Obschon ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch gewisse Anfangsgründe der Aussprüche Gottes lehre und seid der Milch bedürftig geworden und nicht fester Speise. Und eben. Die Adressaten dieses Briefes waren eigentlich reife Christen, die sich auskennen sollten. Ein Hebräer-Schreiber muss mit ihnen ein bisschen schimpfen. Tja. Aber was verlangt denn Gott von uns? Sollen wir jetzt schauen, wo die nächste Missionsstation im Urwald jemanden sucht? Sollen wir dorthin gehen? Ist das, was dieser Text uns heute lehrt? Es geht gar nicht um so ein Riesenprojekt. Wir lesen in Kapitel 10, Verse 5 bis 6, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat, wohin er sie geschickt hat. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, begebt euch nicht auf die Straßen der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Also tatsächlich hat auch Jesus seine ersten Jünger nicht gleich in die große weite Welt geschickt. Und auch dich und mich schickt der Herr nicht gleich auf eine lange Dienstreise. Die Schule, in die du gehst, der Arbeitsplatz, das Zuhause, die Gemeinde, das sind doch momentan unsere ersten und wichtigen Einsatzgebiete. Der Herr weiß, bevor seine Leute fähig sind, auf Weltmission zu gehen, braucht es erstmal eine Trainingsmission im heimatlichen Umfeld, in Israel, unter den eigenen Leuten. So ist es auch heilsgeschichtlich richtig. Die Juden sollten das zuerst hören. Aber es macht auch Sinn, aus rein menschlicher Perspektive. Du übst erstmal im Kleinen. Denn wenn du das im Kleinen nicht übst, wie kannst du es je im Großen umsetzen? Vor dem großen Missionsbefehl, ganz am Ende von Matthäus, in Kapitel 28, kommt erstmal die kleine Trainingsmission in Matthäus Kapitel 10. Aber brauchen denn die Menschen außerhalb von Israel die gute Nachricht vom Reich Gottes nicht viel dringender? Muss man das Wort nicht vor allem dort sagen, wo der wahre Gott zumeist unbekannt ist? So verloren können doch die Insider, die Schafe des Hauses Israel, gar nicht sein. Nun, von Hesekiel haben wir vorhin ein bisschen was anderes gehört, oder? Und von Jesus auch. Diese Schafe werden nicht gut geweidet. Sie hören hier etwas und dort, versuchen sich irgendwie durchs Leben zu schlagen. Und irgendwie gibt es immer zu wenige, die Verantwortung übernehmen wollen. Es gibt schon welche, aber es sind zu wenige. Viele würden es ja tun. Ja, man sollte da wirklich was unternehmen. Es könnte besser laufen. Aber Du kannst die Antwort auf das Gebet für mehr Unterstützung sein. Du sollst überlegen, wie du durch dein Dabeisein, durch deine Ermutigung helfen kannst. Denn das wird am Ende einen Unterschied machen. Gott hat keine hochrangigen Spezialisten berufen. Schau doch mal in die Namensliste der Ausgesandten. Der erste Simon genannt Petrus, sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus. Könnte über jeden Namen eine lange Predigt halten, aber wir sehen, grob gesagt, es sind einfache Leute. Viele von ihnen Fischer, waren nie an der Uni. Thomas und Matthäus der Zöllner. Ich denke, Matthäus war bestimmt gut mit Zahlen. Seit wir diese Filmreihe The Chosen angeschaut haben, ist mir der Matthäus richtig sympathisch. Der schreibt immer alles genau auf. Kann auch bestimmt gut mit Zahlen umgehen. Ne? Das war ja sein Beruf als Zöllner. Er konnte gut rechnen. Aber was noch wichtiger ist, Matthäus war auch jemand, mit dem Gott rechnen konnte. Er ließ sich losschicken. Dann haben wir noch Jakobus, den Sohn des Alpheus. Er wird übrigens bei Markus auch Homikros, der Kleine, genannt. Finde ich süß, um ihn zu unterscheiden von dem anderen Jakobus. Also auch die Kleinen kann Gott gebrauchen. Merkt euch das, ihr Kleinen hier vorne. Ne? Also, neben dir. Ja. Dann haben wir noch Lebeus, zu benannt Thaddäus. Und dann haben wir, steht in manchen Bibeln, Simon der Kanaanäer. Das ist manchmal missverstanden worden. Gemeint ist nicht, dass der unbedingt aus Kanaan ist, sondern das Wort meint einen Eiferer. Der war mal Terrorist in seinem früheren Leben. Ein Eiferer für den Kampf gegen Rom. Den stelle ich mir irgendwie sportlich und ein bisschen muskulös vor. Der hat auch lernen müssen, ne, wie er jetzt seine Kräfte anders gebraucht, nämlich für das Reich Gottes. Und dann haben wir noch jemand ganz berühmtes, Judas, der Ischariot, welcher ihn verriet. Stell dir mal vor, wie das wäre, in alle Ewigkeit auf diese Weise in Erinnerung zu bleiben. Aber bestimmt hat Judas zu Anfang genauso gut mitgemacht wie alle anderen. Aber irgendwann war bei ihm die Gier wahrscheinlich nach Geld größer. Und dann wurde er eben zu einem Hirten, der sich nur selber weiden wollte. Aber überleg mal, wenn Jesus diese Leute, anfangs sogar Judas, gebrauchen konnte, wen von uns könnte er nicht gebrauchen? Ja, ist das nicht eine komplizierte Botschaft, die man rüberbringen muss, könnte der Einwand lauten. Wir machen das so ähnlich wie in Maleachi, es kommt immer so ein Einwand und diesen Einwand beantwortet Gott. Ist die Botschaft nicht zu kompliziert, Gott, die ich bringen muss? Schau Vers 7 an in Matthäus 10. Geht aber hin, predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Einfacher könnte es nicht formuliert sein. Sicherlich sollen wir uns nicht vorstellen, dass sie jetzt immer nur diesen einen Satz gesagt haben. Gottes Herrschaft ist nahe herbeigekommen. Ah ja, Gottes Herrschaft ist nahe herbeigekommen. Aber es war im Prinzip die gleiche Botschaft, die schon Johannes der Täufer gebracht hat. Gottes Wort hat sich erfüllt. Dieses Wort ist zuverlässig. Der angekündigte Retter ist gekommen und mit ihm richtet Gott seine Herrschaft auf bei denen, die sagen, dein Wille geschehe. Kehrt also zu ihm um. Ja, und als Beweis werden die Apostel hier befähigt, Wunderheilungen wie Jesus zu vollbringen. Da kommt der nächste Einwand. Ja, das kann ich ja mal gar nicht, magst du sagen. Du kannst etwas noch viel Größeres tun. Du weißt nach all den Jahren von Bibelstunden und Predigten mehr von Jesus und Gottes Plan, als es diese Apostel zu diesem Zeitpunkt wussten. Überleg mal. Du weißt mehr, als es diese Apostel zu diesem Zeitpunkt gewusst haben. Du kannst von dem Jesus berichten, der den Tod besiegt hat und am Ende alle heilen wird, die ihm treu geblieben sind. Überleg mal, jeder, der sich zu Jesus hinwendet und Bürger des Himmelreiches ist und treu bleibt, wird garantiert geheilt. Nicht sofort, immer, aber langfristig schon. Die Zeichen und Wunder waren ja ein Vorgeschmack auf das, was kommt, wenn Gottes Reich sich in diesem Universum vollends durchgesetzt hat und auch der letzte Feind, der Tod, besiegt ist. Oh, ich habe noch einen Einwand. Das interessiert doch meine Klassenkameraden, meine Arbeitskollegen, meine Nachbarn nicht. Was, die sind alle nicht interessiert? Was sind die für komische Nachbarn? Aber glaub mir, es gibt Menschen, die ein ermutigendes Wort von dir zu schätzen wissen. Menschen, die im Alltag oft vergessen, was sie sonntags gehört haben. Sieh dich mal um. In einem gewissen Sinne ist das erste und wichtigste Wirkungsumfeld doch genau hier. Fang bei den Insidern an. Worüber reden wir vor oder nach der Versammlung? Nur über unsere neuesten technischen Spielzeuge oder auch und vor allem über Gottes Botschaft? Teilen wir nur unsere Urlaubsbilder oder teilen wir auch Erfahrungen, die wir mit dem Herrn im Urlaub gemacht haben? Wenn wir uns das zur regelmäßigen Gewohnheit machen, dann fällt uns irgendwann ein geistliches Gespräch mit Außenstehenden auch nicht mehr schwer. Fangen wir mit den Insidern an. Bei Jesus gibt seinen Aposteln noch eine weitere rätselhafte Anweisung. Ja klar, sie sollen das Ganze nicht gegen Bezahlung machen. Wir haben ja auch nichts dafür bezahlt, ne? Ist ja logisch. Aber sie sollen auch selbst keine Vorkehrungen, keine großen Vorbereitungen für diese Reise treffen. Ich lese nochmal die Verse 8 bis 10. Was ihr als freie Gabe bekommen habt, das gebt auch kostenfrei weiter. Besorgt euch kein Reisegeld, weder Gold noch Silberstücke oder Kupfermünzen. Besorgt euch auch keine Vorratstasche, kein zweites Hemd, keine Sandalen und keinen Wanderstab, denn wer arbeitet, hat Anspruch auf seinen Lebensunterhalt. Stell dir vor, du musst morgen in die Schule, aber du sollst weder extra Stifte, noch extra Papier, noch einen extra Taschenrechner mitnehmen und dir auch keine Lehrbücher besorgen. Das kann ich nicht, oder? Ja. Vielleicht ist dir das auch schon mal passiert. Du hast einfach vergessen, diese Dinge mitzunehmen. Konntest du dann die Erfahrung machen, dass ein Klassenkamerad dir ausgeholfen hat, dir ein kariertes Blatt gegeben hat, dir einen Stift gegeben hat? Was war das für eine tolle Erfahrung? Und wie hat das vielleicht die Beziehung zu deinem Klassenkameraden gefestigt? Mir scheint, Jesus will mit dieser Trainingsmission auf diese Weise erreichen, dass Menschen sich auf dieser Ebene begegnen, weil sie dann auch ins Gespräch miteinander kommen. Und er will mit dieser Trainingsmission das Vertrauen seiner Apostel prüfen. Auf dieser relativ kleinen Reise innerhalb Israels können sie feststellen, dass Jesus sie begleitet, auch wenn er nicht sichtbar mitgeht. Dass Gott die Seinen versorgt, wenn sie sein Reich an die erste Stelle setzen. Was heißt das für uns? Was passiert, wenn du deinen Alltag nicht bis zur letzten Minute mit Arbeit oder Studium füllst? Was wird geschehen, wenn wir vom Würde, könnte, sollte hinkommen zum Sollen, können und werden? Auch wenn wir uns nicht immer perfekt vorbereitet fühlen. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, Gott lässt dich nicht hängen. Denkt zurück an ein Wort aus der Bergpredigt. Matthäus 6,33, was steht da? Steht da nicht sowas wie, wer Gottes Reich an die erste Stelle setzt, dem wird der nötige Rest auch dazu gegeben? Und dann, nämlich später, beim letzten Abendmahl, als sie diese Missionsreise schon lange hinter sich hatten, da hat Jesus seine Jünger Folgendes gefragt. Er hat gesagt, als ich euch aussandte, ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Sie sprachen nichts. Diese Frage ist im Lukas-Evangelium Kapitel 22 überliefert. Na, sie können zurückblicken und sagen, das hat funktioniert. Wir sind nicht nackig und barfuß durch die Gegend gelaufen. Irgendwie hat es immer gereicht. Gott ist dabei. Aber Herr, sagt ein anderer Einwand, ich habe doch schon so vieles probiert. Bei manchen Leuten komme ich einfach nicht weiter. Insidern und Outsidern. Ne? Aber Jesus fordert uns gar nicht dazu auf, die besten manipulativen Überzeugungskünstler auf diesem Planeten zu werden. Wenn ihr in eine Stadt oder ein Dorf kommt, findet heraus, wer es wert ist, euch aufzunehmen und bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr das Haus betretet, grüßt seine Bewohner und wünscht ihnen Frieden. Wenn sie es wert sind, wird der Frieden, den er bringt, bei ihnen einziehen. Wenn sie es nicht wert sind, wird euer Gruß wirkungslos sein. Wörtlich steht hier, euer Friedensgruß wird dann zu euch zurückkehren. Ja, und wenn die Leute euch nicht aufnehmen oder anhören wollen, dann geht aus jenem Haus oder jenem Ort und schüttelt den Staub von euren Füßen ab. Ich versichere euch, Sodom und Gomorra wird es am Tag des Gerichts erträglicher gehen als solch einer Stadt. Überleg mal selbst später dann Paulus. Große Vorzeigeapostel. Er hat nicht jeden überzeugen können. In Apostelgeschichte 13 wird eine Begebenheit aus der ersten Missionsreise für uns berichtet. Lukas erzählt, die Juden widersprachen dem, was Paulus sagte, und beschimpften ihn. Da erklärten Paulus und Barnabas ihn mutig und frei: Zuerst musste euch das Wort Gottes gesagt werden, weil ihr es aber abweist und das ewige Leben nicht empfangen wollt, wenden wir uns jetzt an die anderen Völker. So einfach. Kein Stress. Dieses Bild, den Staub von den Füßen abzuschütteln, wisst ihr, das haben Juden oft gemacht, ne? Wenn sie zum Beispiel durch eine heidnische Gegend gereist sind Und dann aus der Gegend raus waren, haben sie diesen Staub abgeschüttelt. Sie wollten keinen heidnischen Staub aus dieser Gegend mit nach Hause nehmen. Kurioserweise passiert es letztendlich oft umgedreht. Viele, die sich zu Gottes Volk zugehörig fühlen, sind überhaupt nicht langwillig und müssen sehen, dass andere dann den Staub abschütteln. Ja, der Arbeiter im Reich Gottes wendet sich denen zu, die offen sind. Aber glauben wir, dass es diese offenen Menschen gibt? In Vers 15 wird ja sogar auf Sodom und Gomorra Bezug genommen. Ja, diese Städte wurden einst wegen ihrer großen Bosheit vollständig zerstört und werden jetzt mit jener Stadt oder Person verglichen, die die Botschaft von Jesus ablehnen. Die Schlussfolgerung lautet, ja, dass das sogar noch viel ernster ist, Jesus abzulehnen, als das, was die Sodomiter damals an Ablehnung entgegengebracht haben. Ja, ist eine ziemlich krasse Aussage. Aber egal wie Menschen reagieren, egal wie vielleicht sogar viele Insider reagieren, unser Herr schickt uns aus, in unser Umfeld. Hirten werden gebraucht, Hirten gibt es zu wenige. Er wird nach den verlorenen Schafen suchen. Ich lese zum Schluss nochmal die Worte, die wir ganz zu Anfang gehört haben. Als Jesus die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Dann sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Wie wird die Antwort auf dieses Gebet ausfallen?